Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Aufwachsen in Deutschland. Wie sieht das aus in einer Pandemie, die schon viel länger dauert, als wir alle gehofft hatten? Vergangene Woche hat sich das Deutsche Jugendinstitut auf seiner Jahrestagung damit beschäftigt. Welche Gefahren birgt die nicht enden wollende Corona-Krise für die Entwicklung junger Menschen? Und wie leiden Familien darunter, egal ob sie aus der gut versorgten Mittelschicht oder aus prekären Verhältnissen kommen? Meine Kollegin Katrin Kühn hat mit Professorin Sabine Walper darüber gesprochen, der Direktorin des Jugendinstituts.
Frau Walper, die Pandemie hat auch das Leben von Kindern und Jugendlichen in Deutschland verändert, ziemlich. Kurz gebündelt, wie wächst es sich gerade in Deutschland auf im Vergleich zu vor Corona?
Ja, es gibt tatsächlich auch gerade für Kinder und Jugendliche sehr, sehr drastische Veränderungen. Wenn wir an die ersten Lockdowns denken, muss man ja sagen, es hat die Kinder und Jugendlichen stärker getroffen als die meisten Erwachsenen, die ja doch noch irgendwie auch den Draht zu ihrem Arbeitgeber hatten. Viele konnten vor Ort arbeiten. Das war für Kinder und Jugendliche mit den Schulschließungen ja überhaupt nicht möglich. Und damit hat es auch ganz gravierende Einschnitte in ihr soziales Leben gegeben. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen, dass Schule und Kita ja nicht nur Lern- und Bildungsorte sind, sondern eben auch soziale Orte, wo die Kinder mit ihren Gleichaltrigen zusammen sind und damit auch soziales Lernen erfahren. Und ja, überhaupt das, was es ganz entscheidend braucht zum Großwerden, der Austausch, der Schulterschluss, das gemeinsame Spielen und Lernen mit den anderen, mit den Gleichaltrigen.
Um wie viele Kinder und Jugendlichen in Deutschland machen Sie sich denn wirklich große oder sogar sehr große Sorgen?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Wir haben ja immer wieder auch diese Frage aufgegriffen, wer ist denn besonders betroffen? Was sind unsere Risikogruppen? Und da ist der Blick sehr, sehr stark natürlich gegangen auf diejenigen Familien, die in sehr prekären Lebenslagen leben, die über geringe sozioökonomische Ressourcen verfügen. Und vieles spricht auch tatsächlich dafür, dass sie nochmal in besonderer Weise auch abgeschnitten waren von vielem, was für die Kinder und Jugendlichen wichtig ist. Aber ich muss sagen, unsere Daten erzählen nicht nur diese einfache Geschichte, diese, die wir ja alle erwartet hätten, sondern wir sehen auch an verschiedenen Stellen, dass es nochmal ganz neue Risikogruppen sind, die dazukommen. Nur das Beispiel Depressivität unter Jugendlichen, also die Quoten haben sich verdoppelt nach unseren Befunden schon im ersten Lockdown. Und wir haben gesehen, in dem Fall waren es gar nicht mal die sozial Benachteiligten. Und es waren auch nicht diejenigen, die ohnehin, sagen wir mal, Probleme haben mit ihrer Emotionsregulation, ja, die häufig besonders empfindlich sind, sondern es waren im Gegenteil die geselligen Jugendlichen, diejenigen, denen die Kontakte besonders wichtig sind und die normalerweise ja auch immer wunderbar in der Lage sind, ihr soziales Netzwerk zu aktivieren, wenn sie ein Problem haben. Aber durch die Kontaktbeschränkungen waren sie nochmal in ganz besonderer Weise betroffen. Und von daher, ich finde es wirklich schwer, sozusagen, das ist unsere eine große Risikogruppe. Beispielsweise Familien, die Pflegeaufgabe haben, weil sie ein Kind mit einer Beeinträchtigung haben oder auch andere Familienangehörigen, die gepflegt werden müssen. Da hat sich so stark oft auch die Problemlage verschärft, weil kein Pflegepersonal zumindest während des ersten Lockdowns verfügbar war. Und es sind manchmal auch wirklich gerade die Familien, die vor der Krise durchaus ein positives Familienklima hatten, bei dem wir sehen, dass es sich auch verschlechtert.
Es ist eine tiefe Krise mit einer komplexen Lage und ja, eigentlich gar nicht genug Zeit, auf all das zu schauen, was vielleicht wichtig wäre. Einen Punkt haben Sie jetzt auch angesprochen schon, die Rolle der Eltern, dass Eltern, die vielleicht vorher alles ganz gut hinbekommen haben, das dann nicht mehr geschafft haben. Wie geht es denn den Eltern? Wie sieht's aus mit den Eltern in der Pandemie? Wie ist das Elternsein?
Ja, im ersten Lockdown hat's ja noch so ausgeschaut, dass es wirklich so zwei Arten der Erfahrungen gibt. Zum einen diejenigen, die erstmal ja durchaus die Entschleunigung, die auch der Lockdown mit sich gebracht hat, als was Positives und als Gewinn für die Familie erlebt haben. Aber es gab auch schon im ersten Lockdown diejenigen, die wirklich sehr, sehr gestresst waren, die das Gefühl hatten, sie werden weder ihren Kindern noch dem Arbeitgeber gerecht. entsprechend auch da sehen wir, es sind zum Teil gerade auch die besser gestellten Familien, die hohe Ansprüche an sich selber richten und die ein wirklich ja auch herausforderungsreiches Bild von Elternschaft haben. Wir haben das ja im 9. Familienbericht auch schon beschrieben, diese Intensivierung von Elternschaft, die wir in Deutschland gesehen haben, schon vor der Pandemie. Und gerade auch da, wo diese Ansprüche ohnehin schon hoch sind, die Eltern an sich selber richten, gerade da ist jetzt auch oft so das Gefühl der Verzweiflung verbreitet. Ja, wie soll ich das denn schaffen? Was kann ich meinem Kind überhaupt mitgeben an der Stelle? Also von daher auch wieder schwierig zu sagen, wer denn nun die Hauptrisikogruppe ist. Es ist schon die große Breite der Eltern, die jetzt vielfach an ihre Grenzen gekommen sind.
Ein ganz anderer Punkt, was mir auch auffällt, über Kinder und Jugendliche wird ja teils sehr hitzig diskutiert. Zum Beispiel, wenn es um Masken in den Schulen geht, Luftfilter, Impfung, da geht es auch oft sehr unsachlich zu. Wie bewerten Sie das, diese Diskussionskultur? Was macht das vielleicht auch mit den Betroffenen, also den Kindern? Die bekommen das ja auch mit.
Ja, das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, was lernen Kinder darüber, wie Erwachsene sich in einer solchen Krisenzeit verständigen? Gerade im Internet, muss man sagen, findet man oft so garstige Botschaften und so abwertende Kommentierungen von Meinungen, dass man das Gefühl hat, da hat die Zivilisation versagt. Ja. Und diese Beispiele, das muss ich ehrlich sagen, ja, die möchte ich nicht, dass unsere Kinder sie vor Augen gehalten bekommen und dass die Kinder sie mitnehmen als eine der Lehren aus der Pandemie, dass Erwachsene dann ja kein Gespür mehr dafür haben, wie man die Meinung der anderen respektvoll aufgreift und ihnen die eigene auch entgegenhält. Sagt ja kein Mensch, dass mit anderslautenden Meinungen hinter dem Berg gehalten werden muss, aber es muss doch auch in einer respektvollen Kultur passieren.